Comebacks sind heute Thema im Fever Pitch Podcast. Das von Felix Magath natürlich, das Comeback des Titelkampf oder das Comeback von Felix Magath natürlich.
Fangen wir nochmal neu an, Malte. Das können wir doch keinem
dazu. Ich hätte sonst einen glatten Schnitt gemacht. Du weißt doch, meine Schneidekünste sind.
Du bist ein schnittiger Typ, aber ja. Wir dürfen die Leute nicht langweiligen mit handwerklichen Mängeln.
Dann fangen wir nochmal vorne an. Aber zuerst Musik.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Comebacks sind heute das Thema beim Fever Pitch Podcast, das von Felix Magath natürlich und das der Spannung im Titelkampf und gewissermaßen auch Pit Gottschalk. Auch der hat ein Comeback, der ist nämlich deutlich kürzer, zwar nur raus gewesen als die Spannung, als auch als Felix Magath, aber er war raus. Eine Woche. Sträflich vermisst.
Genau. Ja, es ging bergab mit mir. Ich war in den Skiferien, bin die Berge runtergefahren.
Aber du bist heil geblieben, aber hoffentlich.
Jetzt bin ich ja wieder auf der Höhe der Zeit, wenn ich mit dir rede, das weißt du doch.
Und die Beine sind auch noch ungebrochen?
Man glaubt es nicht, aber es ist so.
Was bist du denn für ein Typ? Bist du mehr der Slalom-Spezialist oder bist du ein rasanter Abfahrer? Also ich hätte jetzt gesagt Abfahrer.
Ich bin in erster Linie ein Schönwetterfahrer. Es war strahlender Sonnenschein in Lech und ich hatte den absoluten Weitblick und konnte mich von dir erholen. Das ist ja das Wichtigste. Jetzt bin ich wieder voller Kraft und Saft hier am Mikrofon bei dir.
Hast du sozusagen meine Stärke auf Skiern jetzt praktiziert, den Einkehrschwung. Du bist wieder nach Hause gekommen.
Das stimmt und jetzt ist Alex Steudel völlig runter mit den Nerven und ich kann mich wieder deinen Tiraden aussetzen. Ist doch wunderbar.
Ich glaube, er hat es letzte Woche, ich will nicht sagen genossen, aber er hat es zumindest überlebt. Also ihm ging es danach noch recht gut.
Ich war überrascht, wie oft er zu Wort gekommen ist.
Er lässt mir auch ein bisschen mehr Raum als du.
Ich bin raumgreifend, meinst du?
Manchmal ja. Raumgreifende Schritte, aber beim Skifahren, da musstest du ja keine Schritte machen, weil du bist ja kein Langläufer.
Nein, nein, ich will immer zu den Höhen, die Höhen erklimmen, ganz genau.
Und deshalb erklimmen wir auch die Höhen. Die Bundesliga ist ja schon fast wieder ja auf ihrer Kompletthöhe angekommen. 27. Spieltag, 27 von 34, also das letzte Drittel ist schon längst erreicht.
Und seit dieser Woche haben wir wieder einen Titelkampf.
Ja.
Siehe da.
Ja.
Zick, zack, BVB hat doch fast in letzter Minute noch die Kurve gekratzt in Mainz. ich habe mich schön blamiert auf Twitter, habe schon geschrieben, ja. Hilflosigkeit in Schwarz-Gelb. Und in dem Moment, wo ich schickte, wusste ich, das fällt mir auf die Füße. Und so war es dann ein paar Minuten später. Schießt Axel Witzel das 1:0, das Siegtor, wie sich herausstellte. Damit Borussia Dortmund nur noch 4 Punkte hinter Bayern. Ehrlich gesagt, ich höre von Bayern München, dass man das noch nicht ernst nimmt. Und das ist genau die Chance. Bayern München unterschätzt Borussia Dortmund. Man glaubt nicht, dass sie das jetzt durchhalten können. Aber wenn Borussia Dortmund plötzlich Bayern-Things macht, dann und so, wenn der BVB-Dusel quasi jetzt zum Tragen kommt, wer weiß, ja. Ich möchte die Spannung hochhalten.
Vor allem, sie haben jetzt auch Bayern-Mentalität, nicht nur den Bayern-Dusel offensichtlich geerbt, sondern auch diese Bayern-Mentalität. Sie gewinnen Spiele auf der Schlussrille und können auch mal ja enge Spiele am Ende dann über die Zeit bringen, wie gegen Bielefeld zum Beispiel.
Aber mehr als glücklich in Mainz, Standardsituation. Ich glaube, Witzel weiß immer noch nicht, wie er genau an den Ball kommen konnte und hat ihn da in die lange Ecke geschoben. Das Schöne ist an diesem kommenden Spieltag ist, Bayern spielt am Samstagabend zu Hause gegen Union Berlin und dann weiß Dortmund, was sie abliefern müssen, am nächsten Tag in Köln, Sonntag 19.30 Uhr. Vielleicht passiert ja noch was. Ich hoffe jetzt mal, ich bete mal, weil ich will einfach eine spannende Bundesliga-Saison noch erleben.
Das wäre natürlich mal wirklich was Neues. Das gab es ja ewig nicht. Die Bayern auf dem Weg zum 10. Titel in Folge schienen ja, als wären sie schon quasi durch und dann brechen sie doch noch ein. Aber diese Duselsiege oder diese knappen Siege der Dortmunder, was würdest du denn jetzt sagen für die Prognose, die du dir ja wünschst? Ist das jetzt ein Vorteil, dass sie eben auch so enge Spiele am Ende gewonnen haben und da eben rausgegangen sind? Das pusht natürlich das Selbstvertrauen, aber reicht das aus, um dann vielleicht auch gegen stärkere Gegner dann auch dieses Selbstvertrauen zu zeigen? Oder kann es da dann auch wieder, dann doch wieder diesen Rückfall in diese Zickzack-Dortmund-Zeit geben?
So, jetzt mal ohne Spaß. Als ich 87 Minuten das Spiel gesehen habe in Mainz, war ich enttäuscht von Borussia Dortmund, weil sie wussten ja, dass sie mit einem Dreier nochmal näher rankommen an die Bayern, weil die ja nur 1:1 gespielt hatten am Wochenende. Und dann war es eher glücklich. Vielleicht braucht man das dann auch. Bleiben wir also bei den Fakten. Von den vergangenen 5 Spielen hat Borussia Dortmund 4 gewonnen, 1 unentschieden. Ja, jetzt dranbleiben, ne? So, jetzt weiß man, in Köln ist nicht so einfach zu spielen, weil die haben ja auch einen Höhenflug, sind auf Platz 7. Aber man weiß halt, wie Bayern ist, und einfach nur den Schlag mitnehmen. Wenn Bayern gewinnt, selbst gewinnen, 4 Punkte halten. Weil das sind ja dann auch nur einen Sieg mehr machen, vielleicht nochmal auf ein Unentschieden von Bayern hoffen, dann wäre man auf Augenhöhe. Also wenn nicht jetzt, will man jetzt zeigen, dass man auch Erster werden kann. Michael Zorc hat das ja ein bisschen abgetan, hat gesagt, Leute, ihr habt uns alle schon quasi totgeschrieben vor ein paar Wochen. Auf einmal sind wir wieder Meisterschaftsfavorit. Ihr habt es ja nicht mal alle, hat er so nicht gesagt, aber gemeint. Kennen ihn ja ein bisschen. Hat er recht? Wir haben oft genug in dieser Saison schon den Abgesang auf Borussia Dortmund gegeben, weil die uns wahnsinnig gemacht haben. 4, 6 Niederlagen sind einfach zu viel, wenn gleichzeitig die Bayern schon 4 Niederlagen haben. Ne? Die Bayern haben Schwächen gezeigt und Dortmund hat sie nicht genutzt. Aber jetzt bitte an den letzten Spieltagen 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 noch 8 Spieltage, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, das heißt, 24 Punkte sind zu vergeben. Da kann man 4 Punkte aufholen. Ein leidenschaftlicher Appell von Pit Gottschalk Richtung Borussia Dortmund. Leute, reißt euch zusammen, setzt den Bayern zu, macht sie nervös, weil die sind in Gedanken in der Champions League und sie werden sie schonen, wenn die Champions League Spiele kommen, dass da nichts anbrennt und dass man sich nicht verletzt und wehtut und so weiter. Bitte bleibt jetzt dran. Platz 2 ist gesichert. Ihr habt ja nichts mehr zu verlieren. Mhm. Alle nach vorne und auf Teufel komm raus. So, war das jetzt voller Leidenschaft?
Das war ein leidenschaftliches Plädoyer. Für Spannung, für Dortmund, so. Für alles, was irgendwie geht. Eigentlich können wir damit schon fast aufhören, aber wir haben ja noch mehr zu besprechen. Vor allen Dingen hattest du vorhin einen interessanten Satz gesagt. Die Bayern nehmen das noch nicht so richtig ernst. Was nehmen die Bayern denn momentan eigentlich überhaupt ernst? Ja, offensichtlich nicht mal ihre Personalplanung für das neue Jahr. Wenn man da auf Lewandowski guckt.
Ja, bei Robert Lewandowski, glaube ich, nehmen sie das Thema ziemlich ernst. Hinter den Kulissen wird jetzt überall rumtelefoniert, wenn sich Journalisten kritisch äußern zu dieser Situation. Sie möchten halt jetzt Ruhe bewahren. Die sind genau in einer Zwickmühle. Einerseits wollen sie schauen, wer könnte Nachfolger von Robert Lewandowski werden. Da ist man bei Erling Haaland. Andererseits bedeutet das, Robert Lewandowski schaut genau hin, was ist da los, machen die schon meine Erbfolge klar, will ich dann wirklich verlängern, das müssen aber die Bayern, wenn sie Haaland nicht kriegen, weil aus der Kategorie kriegst du so schnell sonst keinen, und dann weiß man jetzt nicht genau, wie stark darfst du schon ködern bei Haaland, hast du überhaupt eine Chance, wie sehr vergrätzt du Lewandowski, er hat zwar einen Vertrag bis 2023, einerseits. Andererseits, wenn du damit ihm Kasse machen willst, musst du ihn in diesem Sommer verkaufen, wenn Haaland auf dem Markt ist. So, das ist ein totales Spannungsfeld und man kriegt gar keine klare Stellungnahme vom FC Bayern, was da Sache ist. Im Gegenteil. Und daran kannst du erkennen, wie nervös die Situation ist, wenn Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender plötzlich Lothar Matthäus angeht, der genau auf diese Brisanz der Situation hingewiesen hat. Dann ist da irgendwas im Busch und dass man überhaupt so spekulieren kann. Ich weiß nicht, ob es das früher bei Uli Hoeneß so in dieser Form gegeben hätte. Ich habe es ja im Fever-Pitch-Newsletter geschrieben. Das ist eine Situation, die ist momentan nicht wirklich gut gehandelt vom FC Bayern.
Da muss noch was kommen. Mal gucken, was dann noch kommt, wie sie dann tatsächlich reagieren, dass es da nicht nur öffentlichen Zoff gibt, sondern dass da tatsächlich dann auch gearbeitet wird. Aber wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass Haaland denn überhaupt den Weg nach München finden würde? Weil eigentlich ist ja seit Dienstag, seit Matthias Sammer sich da bei den Kollegen von Amazon verplappert hat, mehr oder weniger, eigentlich doch schon fast sicher, dass er zu City geht, oder nicht?
Na, ja, davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Wenn es sicher wäre, müsste Borussia Dortmund eine Ad-Hoc-Meldung an der Börse platzieren. Das ist nicht passiert, also so sicher kann es nicht sein. 10% Wahrscheinlichkeit FC Bayern, aber das habe ich auch beim Wechsel Süle zu Borussia Dortmund gesagt und dann waren es genau die 10% Eintrittswahrscheinlichkeit. Also ich kann es ja nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich glaube nicht, dass die Bayern eine große Chance haben. Und zwar nicht deswegen, weil sie nicht wollen. Natürlich wollen sie Haaland haben, aber ob sie das Geld haben, Haaland kann es sich aussuchen. Ne? 3-Jahres-Vertrag, 25 Millionen, sind schon 75 Millionen Gehalt plus 75 Millionen Ablösesumme, wie es heißt, festgeschrieben, vielleicht 80 Millionen mit ein paar Prämien, tralala. Also du hast ein Paket von 150 Millionen Euro. Das musst du erstmal stemmen, auch als FC Bayern. Mal so auf den Umsatz geguckt, wenn man mal von einem normalen Umsatz von 750, irgendwas zwischen 600 Millionen und 750 Millionen ausgeht, heißt von einem Viertel bis, je nach so Lesart, Fünftel des Jahresumsatzes, darüber hast du zu entscheiden. Ja, über 3 Jahre gestreckt, ist mir schon klar. Mhm. Aber da geht's ins Eingemachte, ne? 75 Millionen sind dann auch für den FC Bayern dann mal eben, so um die 10%, mehr als 10% des Jahresumsatzes, ne? Also das ist alles kein Spaß, was da passiert. Und ob Haaland wirklich die Klasse hat von Lewandowski, muss er auch nochmal verweisen. Der komplettere Stürmer ist Robert Lewandowski. Also wird auch Haaland Eingewöhnungszeit brauchen. Das Schlimmste, was aber passieren kann beim FC Bayern, ist ja noch was ganz anderes. Dass nämlich Haaland nicht kommt und Lewandowski geht. Dann gehst du in die neue Saison mit Choupo-Moting. Das wiederum gönne ich auch dem FC Bayern nicht.
Das wäre ein ziemlicher Schlag ins Kontor in jedem Fall. Also klar, so eine Klasse zu verlieren. Aber die Frage ist ja auch, wo könnte Lewandowski denn überhaupt hin? Weil wenn Haaland tatsächlich zu City geht, ist ja eine große Option weg. Ihn zieht es ja sowieso eher in Richtung Spanien, was man so hört. Aber Real Madrid, die würden ja gerne Kylian Mbappé kaufen, hätten dann ja aber auch noch Karim Benzema. Da würde Lewandowski ja auch nicht so richtig reinpassen. Und Barca, ich mache eigentlich kein Geld.
Also Lewandowski würde überall spielen, wohin wechselt. Die Frage ist, kann man sich ihn leisten? Ja, also er hat ja auch Ambitionen, was das Gehalt betrifft, abgesehen von der Ablösesumme im Sommer bei einer Restlaufzeit von einem Jahr. Egal, wohin wechselt, er ist jetzt Europas bester Stürmer. Wer wäre denn so blöd und setzt Europas besten Stürmer auf die Bank? Auch wenn das Mbappé heißt oder so, oder wie auch Benzema. Lewandowski ist der Beste und er wird immer seine Tore machen. Wahrscheinlich kommt seinem Spiel Spanien ein bisschen mehr entgegen als die Engländer, aber ob der Manchester United geht oder Manchester City geht, der wird immer spielen. Und als er wohl nicht hinwechseln sollte, wäre Chelsea, würde ich jetzt mal so behaupten.
Da können wir uns, glaube ich, relativ sicher sein, dass das nicht passieren wird. Aber nochmal zu Lewandowski, der ist jetzt 33, ist vor allen Dingen, was er dem deutlich jüngeren Haaland ja auch neben seinen Toren und seiner Komplexität dann noch voraus hat, ist ja, dass er selten verletzt ist. Weil das ist ja das große Problem bei Haaland, dass er doch regelmäßig und dann auch etwas länger ausfällt. Muskulär ist da ja einiges im Argen und auch mit den Bändern, da ist ja aufgrund seiner ganzen Physiognomie ja auch nicht geklärt, ob der nicht in den nächsten Jahren immer wieder mit diesem Problem hat. Das ist ja sehr zu befürchten.
So, und dann gucken wir wieder auf die Statistik. Robert Lewandowski hat in der Bundesliga-Saison schon 29 Tore erzielt. Erling Haaland 16, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und was wir nicht vergessen dürfen, sogar Patrick Schick, Klammer auf, Bayer Leverkusen, Klammer zu, ist besser als Haaland in dieser Saison. Was einerseits mit dem mehr Einsätzen sind, also es sind auch nur 4 Einsätze mehr als Haaland hat. Tatsächlich hat er auch einen ziemlich geilen Schnitt beim Erzielen der Tore, nämlich denselben wie Haaland mit 1,0. Ne, 20 Einsätze, 20 Tore Schick, 16 Einsätze Haaland, 16 Tore. Du siehst, so sehr wir Holländer feiern, wir erkennen auch, was Patrick Schick im kleinen Leverkusen zu leisten imstande ist. Also das relativiert dann so manches dann ein bisschen mehr.
Wenn du Schick sagst, wird das natürlich auch einer, den die Bayern vielleicht auf dem Zettel haben könnten, denn in Leverkusen, da hat man sich ja in der Vergangenheit doch schon gerne mal bedient, dann Spieler geholt, die in Leverkusen aufgestiegen waren, um sie dann bei Bayern einzusetzen, hat ja auch manchmal ganz gut geklappt. Nur bei Leverkusen ist ja das Problem, dass die Verantwortlichen in Leverkusen, was man so hört, Florian Wirtz versprochen haben, wir verkaufen im Sommer keinen. Wie wahrscheinlich hältst du das?
Hat jetzt gerade andere Sorgen. Der muss jetzt seinen Kreuzbandriss erstmal auskurieren. Das wird noch etliche Monate dauern. Also ich glaube, auf eines darf man sich in Leverkusen verlassen. Das sind aufrichtige Geschäftsleute. Und wenn die so etwas versprochen haben, werden sie es auch halten. Natürlich gibt es manchmal Zwänge, dass du trotzdem reagieren musst. Klar. Aber ich glaube, die wollen den Schick schon halten. Also wenn sie den jetzt auch wieder abgeben und dann brechen dir wieder 2 Dutzend Tore pro Saison weg, so deppert kann man nicht sein. Ne?
Zumal ja Leverkusen, aber dann natürlich die Champions League Einnahmen wahrscheinlich bräuchte, also da unbedingt unter den Top 4 jetzt landen müsste. Das ist ja noch nicht ganz gesichert. Da gibt's ja gerade ein Rennen um Platz 3, 4 mit 4 Mannschaften.
Ja, das Spielchen heißt 2 aus 4. Es sind 4 Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnungen machen dürfen auf einen Platz in der Champions League. Leverkusen hat da die besten Karten mit 45 Punkten und dahinter sind 3 Teams mit jeweils 44 Punkten. Leipzig, Freiburg, Hoffenheim. Ich schätze mal, am Ende werden sie Leverkusen und Leipzig sein, weil sie einen längeren Atem haben, die Situation kennen und vielleicht sich nicht in die Buchs machen. Vielleicht spricht für Freiburg und Hoffenheim aber auch, dass sie etwas unbefangener gehen, weil die Erwartungshaltung dann doch eine kleinere ist. Ja, insofern ist alles offen. 2 aus 4 ist das Spiel, das sich hinter Bayern und Dortmund gerade abspielt.
Wie sehr macht sich denn jetzt zum Beispiel dann auch Hoffenheim vor dem Wochenende vor Felix Magath in die Hose?
Also erstmal bin ich gespannt, wie fit die Mannschaft von Hertha BSC tatsächlich den Platz betreten wird. Ja, der erste Erschöpfungszustand ist ja schon eingetreten bei einem Spieler. Er wird sie hart rannehmen und droht ja auch mit Strafen. Das darf ein Trainer dann machen, wenn er weiß, am Ende der Saison ist ja Schluss hier. Ob sie deswegen besser laufen und besser Fußball spielen, wird man sehen, kann ich noch nicht sagen. Es ist ja nicht so, dass man Felix Magath richtig einschätzen kann. Er lebt von den Methoden aus der Vergangenheit. Er war 10 Jahre nicht mehr in der Bundesliga tätig. Aber ob die Spielergeneration von heute wirklich so darauf anspricht, wird sich dann spätestens am Samstagnachmittag zeigen, wenn Hertha zu Hause im Olympiastadion gegen Hoffenheim spielt. Kann alles möglich sein. Vielleicht haben Leute Angst vor der Retourkutsche beim Training, ja, und laufen lieber im Spiel doppelt so viel als dreimal so viel am nächsten Tag beim Auslaufen. Kann alles sein, aber Hoffenheim hat ja nun in dieser Saison bewiesen, dass sie mit starkem Druck umgehen können. Das Unentschieden gegen Bayern München ist ja Beleg dafür. Man hat sich auch nicht einschüchtern lassen. Hoffenheim geht schon als Favorit in dieses Spiel hinein. Hertha Vorletzter, da liegen die Nerven blank und die große Frage wird sein, ob es Magath schafft, da genügend Selbstbewusstsein auszustrahlen, dass es sich auf die Mannschaft überträgt und man einigermaßen die Nerven beieinander hat.
Man kennt Felix Magath, man hat ihn jetzt ja auch gesehen. Er gibt sich ja nach außen immer sehr cool, sehr lässig, sehr gelassen und ja, vermittelt immer den Eindruck, er hat die Lage da im Griff. Aber es ist trotzdem in Berlin natürlich höchste Eisenbahn, aber es ist auch die letzte Patrone. Also nee, Patrone sagen wir nicht, das ist ganz furchtbares Bild. Aber es ist auch der letzte Strohhalm, den Freddy Bobic nehmen musste.
Absolut, ne? Also ich gucke ja immer nur auf die letzten 5 Spiele, nicht weit zurück, aber nur Niederlagen, Niederlagen, Niederlagen. Der hat ja nichts zu verlieren, Felix Magath. Das war für ihn auch die Chance, nochmal in der Bundesliga zu zeigen, was Sachen ist. Der ist tatsächlich auch so gelassen, wie er rüberkommt. Als er im Herbst im Doppelpass zu Gast war, war ich anschließend mit ihm essen im Restaurant. Durch nichts aus der Ruhe zu bringen, sehr klar im Kopf, also auch keine Alterserscheinungen, wie man das ja zum Teil bei Christian Groß letztes Jahr bei Schalke 04 den Anschein hatte, ja, dass der nicht mehr zugegen ist, wenn man mit ihm redet. Das ist bei Magath anders. Der weiß schon genau, was er tut. Die Frage ist tatsächlich nur, ob die Methoden die Wirkung entfalten, wie er sich das erhofft. Er ist fast 70. Man kann nicht mehr so autoritär auftreten. Oder ist es genau umgekehrt? Und weiß ich eben nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Freddy Bobic hat ja so Andeutungen gemacht. Vielleicht braucht die Mannschaft genau diesen autoritären Stil, weil dieser Mitmachstil von Taifun Korkut hat ja nun nachweislich nicht funktioniert. Also braucht man vielleicht, ne? Es ist wie auf einem Schiff, wenn das Schiff in Seenot ist und du rufst SOS, dann bildest du ja keinen Mitmachkreisel, um mal die Situation miteinander zu diskutieren in aller Ruhe, sondern dann steht halt einer auf der Kommandobrille und sagt, du rechts rum, du links rum und da vorne gehen die Boote ins Wasser, um uns zu retten. Ja, so, das ist dieser SOS-Modus von Felix Magath, darauf kommt es an. Er muss jetzt nur noch die richtigen Kommandos geben und ob er das tut, werden wir ab 15.30 Uhr am Samstag sehen.
Sind wir gespannt. Mit Magath diskutiert man nicht, aber seine Familie diskutiert offenbar mit ihm auch nicht, denn offenbar haben seine Frau und seine Kinder gesagt, mach das mit Berlin. Mit anderen Worten, geh bloß hin.
Zwischenzeitlich war der Kerl schon in China.
China.
Ja. Also, das ist noch sogar ein bisschen weiter weg als Berlin, ja. Also, das ist ja tatsächlich machbar und das Ende ist ja absehbar. Wir haben jetzt Mitte Mai ist die Saison zu Ende. 2 Monate. Er wird eine schöne Million noch mitnehmen, ja. Das heißt, da kannst du mit deiner Frau anschließend auch mal schön essen gehen. Also so ist es ja noch nicht. Das wird ja auch fürstlich belohnt und da wird auch eine Nicht-Abstiegsprämie dabei sein. Und diese Ambition hat die ganze Familie, dass man da die Urlaubskasse ein bisschen auffüllt.
Auf jeden Fall ist Hoffenheim präpariert. Sebastian Hoeneß hat ja schon gesagt, er hat sich auch die Bilder noch von Magaths letzter Trainingsstation, also Spielbilder aus China, noch geholt, damit er genau weiß, was Magath vielleicht vorhaben könnte. Also so ein tiefes Scouting haben die Hoffenheimer auf jeden Fall schon gemacht, um da dann am Samstag bestehen zu können.
Und sein Papa Dieter Hoeneß hat ja auch noch ein Hühnchen zu rupfen mit Hertha BSC. Da guckt er ja mal als ehemaliger Manager doppelt drauf, ja. Also ist eine herrliche Konstellation. Die Hoeneß, der Hoeneß-Clan gegen Magath. Wir erinnern uns, Felix Magath hat ja auch kein einfaches Verhältnis zu Sebastian Hoeneß Onkel Uli Hoeneß gehabt. Ja, also der Hoeneß-Clan gemeinsam gegen Felix Magath. Ach herrlich, der Traffic explodiert auf unserer Seite. Alle sind ne? Und jetzt gehen wir mal, also ich habe ja auch ein bisschen kritischer gesehen, das heißt kritisch gesehen, ob es wirklich der richtige Move ist, aber so länger dieser Move jetzt dauerte, freue ich mich darüber. Ich bin ja dankbar dafür, dass solche Persönlichkeiten in der Bundesliga sind. Wir würden noch ganz anders auf diesen Bundesligaspieltag gucken, wenn Felix Magath nicht gekommen wäre, sondern Trainer hier hätte jetzt Markus Gisdol geheißen, ja. Mit dem hatte ich eher gesagt, ein bisschen eher gerechnet in Berlin, ja. Toll, dass Felix Magath zurück ist. Es ist spannend. Ich freue mich da drauf. Und ich unterdrücke jede Häme, wenn das schief geht. Und ich wünsche auch Freddy Bobic, dass das funktioniert. Ich habe ja mit ihm darüber gesprochen. Er wollte ja zuerst nicht wahrhaben, als ich sehr kritisch gegen Taifun Korkut war. Der hat nie was gerissen in der Bundesliga. Und ich habe nicht verstanden, warum ihn überhaupt geholt hat. Den Beweis hat Korkut angetreten, dass er ungeeignet ist für die erste Liga. Das konnte mir Freddy Bobic im persönlichen Gespräch beim Abendessen auch nicht schönreden. Bei Magath weißt du, was du kriegst. Du holst einen Schleifer, einen der, Entschuldigung bitte jetzt diesen Begriff, der die Spieler mal an den Eiern packt, aber vielleicht braucht diese Horde, da diese Truppe genauso eine Ansprache. Also ich habe auch die Bilder gesehen. Hertha liegt zurück und auf der Ersatzbank lachen sie. Also ganz ehrlich, die hätte ich dreimal zum Straftraining geschickt, ja. Und deswegen, da wird Felix Magath auch nicht eine Sekunde zucken, denen mal den Marsch zu blasen, wenn es sein muss. Und so, und vielleicht ist es genau das, was Hertha braucht. Wir werden es sehen. Ich freue mich drauf.
So viele Medizinbälle hat er gar nicht im Schlepptau wahrscheinlich, die er da bräuchte.
Ja, das mit den Medizinbällen ist natürlich auch ein Klischee. Ja.
Es ist wie mit den Buddha-Statuen bei Klinsmann.
So, jeder hat Medizinbälle, ne? Selbst modernstes Training geht da so, dass du auf dem Bauch liegst und gegen die Wand titschst den Ball, ja. Und ob das nachher, ein Vierkantholz ist oder ein Medizinball, ist ja wurscht. Du musst ein Gewicht stemmen, ja. Also, ich glaube, da tut man ihm auch ein bisschen Unrecht. Mein Kollege Alex Steudel hat ja auch, ich glaube, es war Matterhorn mit einer roten Linie rauf auf den Gipfel gezeigt. Also den Weg rauf, den ich anderswo runtergefahren. Er hat gesagt, so leichter Aufgalopp für die Hertha-Profis unter Felix Magath. Ja. Herrliches Bild, er hat sich sehr gefreut über die vielen Likes, die er dafür bekommen hat. Ja, natürlich spielt man gerne mit diesem Klischee bei Felix Magath. Ja. Wir dürfen eines nicht vergessen bei Felix Magath. Ja. Der ist nicht nur Schleifer. Er wusste nur zu seiner Zeit die richtigen Methoden anzuwenden, um bei den Spielern etwas freizulegen. Er war der erste Bundesliga-Trainer, der das Double verteidigt hat. Das konnte man gar nicht glauben. Das war Mitte der Nullerjahre bei Bayern München. Mhm. Und das machst du auch bei Bayern München nicht. Sonst hätte es ja vorher jemand getan. Das machst du auch bei Bayern München nicht, wenn du nicht das Trainerhandwerk beherrschst, und zwar perfekt beherrschst. Und das hat er, ja, manchmal mit einer Ansprache, die Uli Hoeneß überhaupt nicht gefallen hat, weil er die Spieler hart angegriffen hat, weil er auf die Wehwehchen keine Rücksicht genommen hat. Das war damals so der Wechsel, dass die Spieler irgendwie mehr mit einbezogen wollten und so weiter. Dafür war er nicht zu haben. Und auf lange Strecke funktioniert das auch nicht, wenn du darauf verzichtest. Aber jetzt in Seenot SOS rufen und die Mannschaft retten, dass sie heil ans Land kommt. Dafür ist er aber vielleicht genau der Richtige. Und die Erfahrung hat er ja. Bevor seine große Zeit bei Bayern begann, war er ja ein Trainer, wie wir heute das immer Peter Neururer nachsagen, einer, der für die Rettung zuständig war. Und ich habe auch schon mehrfach mit ihm damals als Gast im Doppelpass gesessen, wenn er gerade wieder entlassen worden war. Und er hat sich das erklärt, warum und wieso. Der kennt schon seine Rolle und er weiß auch, welche Tasten er drücken muss. Frage ist, ob man diese Töne heute noch hören möchte. Und da wiederhole ich mich jetzt, bin ich sehr gespannt.
Vielleicht wird es besser oder es wird wahrscheinlich besser als mit Otto Rehhagel damals. Das war ein noch größeres Wagnis als jetzt. Ich glaube, das Wagnis ist kalkulierbar mit Felix Magath. Was müssen wir noch besprechen für diesen Bundesligaspieltag? Natürlich, dass also die Hertha und die Bayern als Comebacker, beziehungsweise die Spannung, die haben wir ja jetzt dann noch besprochen. Was würdest du denn noch rauspicken? Was ist denn für dich noch das nächste Thema oder das Thema, was dahinter kommt, hinter diesen beiden am Samstag?
Also ich gucke schon auf den VfB Stuttgart, ja, weil das sieht so harmlos aus, diese Begegnung VfB Stuttgart gegen Augsburg, aber es ist tatsächlich das Schwabenduell und die Augsburger liegen nur 3 Punkte vor dem VfB Stuttgart und sollte dem VfB Stuttgart der Heimsieg gegen Augsburg gelingen und das ist ja durchaus möglich, dann hängen die Augsburger auch wieder mittendrin, weil so komfortabel, wie man das manchmal so glaubte, ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 nicht. Arminia Bielefeld spielt ja in Mainz ganz schwer. So, lass mal die Konstellation sein. Bielefeld verliert oder nur unentschieden. Sagen wir mal unentschieden, weil es gut läuft, weil die Arminia ganz gut drauf ist. Augsburg verliert in Stuttgart. Dann hast du 3 Mannschaften mit 26 Punkten. Kämpfen gegen den Relegationsplatz 16 an und von hinten drückt vielleicht dann doch die Hertha mit Felix Magath. Uiuiui, das wird schon ziemlich spannend. Die einzigen, und da beginnt die Linie, die ein bisschen im geschützten Bereich sind, ja auch nicht zu sehr, ist Borussia Mönchengladbach auf Platz 13 mit 30 Punkten, also 4 Punkte vor Augsburg. Also du siehst, ab Platz 14 ist die Party richtig, richtig los.
Spannung an beiden Enden der Tabelle in der Bundesliga. Ja. Wann hatten wir das zuletzt? Was ist denn, apropos Spannung, dann bei diesem ganzen Themenfeld, was es da zu beackern gibt am 27. Spieltag, Thema im Doppelpass?
Sami Khedira ist bei uns zu Gast, der Weltmeister von 2014 und Champions-League-Sieger. Ja, er hat bei Juventus Turin und Real Madrid erfolgreich gespielt. Nicht zu vergessen, er fing seine Karriere aber beim VfB Stuttgart an, Abschiedskandidat. Zuletzt bei Hertha BSC unter Vertrag, Abschiedskandidat. Also wenn einer Einblicke hat, was da gerade los ist bei Hertha und im Abstiegskampf, dann ist es Sami Khedira. Freuen wir uns sehr, sehr, sehr drauf und vor allem auf seinen Austausch mit Mario Basler, der ihm gegenüber sitzen wird.
Zwei Fußballergenerationen, kann man ja wirklich schon fast sagen, ne?
Absolut. Opa Basler und, und bald Papa Khedira.
Die können sich austauschen in vielerlei Hinsicht. Also Doppelpass Sonntag, 11 Uhr auf Sport 1. Ansonsten Feverpitch Newsletter Montag bis Freitag. Wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.fever-pit.ch oder unter newsletter.pitgottschalk.de. Alle Wege führen zum Ruhm bzw. zum Newsletter. Und zum mittlerweile erreicht er mich auch wieder. Ich bin total begeistert.
Ich auch. Ich habe das technische Problem lösen können. Ja, manchmal fragt man sich, warum und wieso, weshalb und findet doch keine Antwort.
Er ist auf jeden Fall wieder angekommen. Ich kann ihn wieder lesen ohne, beziehungsweise es geht ja auch sonst. Man geht mal sonst auf fever-pit.ch. Da gibt's ihn dann ja auch nochmal auf der Webseite, aber im Mailfach um 6.10 Uhr morgens. Das ist doch schön. Dann habe ich ihn gleich auf dem Handy. Brauche ich gar nicht groß was machen. Nach dem Aufwachen sofort drauf gucken, sofort informiert sein. Und donnerstags, da kommt dann auch unser Fever Pitch Podcast. Immer raus im Podcatcher. Eure Wahl auf Sport1, auf meinsportpodcast.de. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen. Ihr müsst unbedingt reinhören. Hörbefehl oder sagen wir lieber Hörempfehlung. unser Wunsch ist doch wahrscheinlich euer Befehl. Von daher vielen Dank für euer Interesse auch in dieser Woche und viel Spaß beim Fußballgucken am Wochenende. Dir auch, Pitt.
Du hörst so verwirrend auf, wie du verwirrend angefangen hast.
Also so ist es manchmal.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drinnen bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.